HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Stahlblauer Himmel, eine leichte warme Brise. Die Vögel in der Hauptstadt Neu-Delhi sitzen auf Ästen mit knallgrünen Blättern. Die Ausgangssperre führt uns eines ganz deutlich vor Augen. Wir Menschen tragen die Schuld daran, dass alles verseucht ist.
My name is Firoza Suresh. And my aim is to make Mumbai the bicycle capital of India by 2030.
Wir haben damit gerechnet, dass die Zahlen hochgehen, als wir den Lockdown aufgehoben haben. Aber es ist viel schlimmer gekommen, als wir dachten.
70 Feuergruben, 4 Öfen, Betrieb rund um die Uhr. Und alle, die hier brennen, sind am Virus gestorben.
In Indien arbeiten 90% der Menschen im sogenannten unorganisierten Sektor.
Ja, wer?
Das ist mein kleiner Bruder. Er macht den gleichen Job wie ich. Wir sammeln beide Müll. Ich war auch schon mal in der Fabrik. Aber das Problem ist, dort hat man uns nicht bezahlt.
Als ich hierher kam, besaß ich nur eine Unterhose. Ich habe 5 Jahre in einer Lederfabrik unterste Arbeiten gemacht und ein bisschen Geld zusammengespart. Damit habe ich meinen Laden eröffnet. Sie können sich nicht vorstellen, wie hart das war.
Indien, das ist Yoga, das ist Goa und Taj Mahal, das sind Tiger und Elefanten. Indien, das sind aber auch überfüllte Slums mit Millionen Tagelöhnern, das sind Übergriffe auf Minderheiten, Vergewaltigungen von Frauen, das ist der Konflikt um Kaschmir. Das ist eine aufstrebende IT-Macht, das ist die Apotheke der Welt, das sind durch Chemie- und Pharmafabriken verseuchte Landschaften und das sind Bundesstaaten, die ihre Landwirtschaft komplett auf Bio umstellen. Und dies sind nur einige der Gegensätze in einem riesigen Land, das eben ein eigener Subkontinent ist. Der ist allerdings von Corona mit am härtesten betroffen, mit weit über 1 Million Infizierter. Was auch daran liegt, dass sich die Tagelöhner in den Slums nur entscheiden können zwischen Hunger und Virus, weshalb die Regierung den zunächst harten Lockdown sehr bald nicht mehr so hart durchsetzen konnte. Der Tag auf Weltreise heute in Indien mit Silke Dietrich. Wir beginnen aber mit unserem zweiten Korrespondenten in Neu-Delhi, mit Bernd Muschborowska. Der erzählt uns nämlich von einem Müllberg, der den Abfall der Hauptstadt aufnimmt und auf und von dem Menschen leben, die nichts anderes haben als eben diesen Müll. Und das in Zeiten von Corona.
Auf einer der Müllkippen am Rande von Delhi wühlen hunderte Müllsammler nach verwertbaren Abfallresten. Männer, Frauen und auch Kinder durchsuchen die aufgetürmten Berge aus Hausmüll, Küchenabfällen und Plastikverpackungen, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Sie suchen nach verwertbaren Überresten des modernen Lebensstils von über 20 Millionen Einwohnern der indischen Hauptstadt. Seit Beginn der Corona-Pandemie landet auch gebrauchte Schutzkleidung aus den Covid-19-Kliniken auf den Hausmüllkippen, tonnenweise Mundschutzmasken, Einweghandschuhe und Plastikkittel des medizinischen Personals. Und auch in den Privathaushalten in Delhi ist der Verbrauch und damit der Abfall von Corona-Schutzausrüstung drastisch angestiegen. Es sei kaum noch etwas Verwertbares dabei, klagt Mansur Khan, ein Familienvater, der mit seiner Frau und 3 Kindern auf der Müllkippe lebt und vom Verkauf noch brauchbarer Reste den Lebensunterhalt für seine Familie bestreitet. Es kommt immer mehr Abfall aus den Krankenhäusern hier an. Früher war das meiste Hausmüll aus den Wohngebieten, aber jetzt nur noch unbrauchbare medizinische Abfälle. Das dürfe eigentlich nicht passieren, so Dinesh Rajpandela vom Zentrum für Wissenschaft und Umwelt CSE in Delhi, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für nachhaltige Entwicklung einsetzt. Das ist eigentlich alles Sondermüll, der dort abgeladen wird und der ordnungsgemäß entsorgt werden müsste. Die Müllsammler sind stark gefährdet. Sie können dadurch alle möglichen Hautkrankheiten bekommen, Hepatitis A, B und C. Und wenn sie in eine gebrauchte Spritze treten, können sie sich auch mit HIV und AIDS anstecken. Unter den Müllsammlern sind auch Kinder, die ihren Eltern bei der Arbeit helfen oder ihren eigenen Lebensunterhalt auf diese Weise verdienen. Mit ihren kleinen, geschickten Händen ziehen sie noch Brauchbares aus den Abfallbergen, die Mülllaster am laufenden Band abkippen. Ein 15-jähriger Junge, der viel jünger aussieht, sagte, er mache das schon seit 10 Jahren. Diese Corona-Schutzkleidung lege ich zur Seite und suche nur das raus, was man verkaufen kann. Dafür kriege ich 600 bis 700 Rupien, knapp 8 Euro. Indien steht nach den USA und Brasilien zurzeit an dritter Stelle der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Am Wochenende wurden innerhalb von 24 Stunden über 48.000 Neuinfektionen gemeldet. Die offizielle Zahl der Corona-Fälle liegt jetzt bei knapp 1,4 Millionen.
Bernd Muschborowska, unser einer Korrespondent in Neu-Delhi, aber zurzeit gar nicht dort, denn dort ist Silke Dietrich alleine. Guten Tag nach Neu-Delhi.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind alleine, Bernd Muschborowska ist ausgereist und kommt auch nicht mehr rein nach Indien. Wenn Sie jetzt Urlaub in Deutschland machen würden, dann wäre es das gewesen. Dann wäre der ARD-Korrespondentenplatz in Indien verwaist wahrscheinlich, oder?
Genau, so ist es. Also wir kommen definitiv nicht mehr wieder rein. Unsere Visa werden im Moment noch an Gültigkeit verlieren und es gibt keine richtig offiziellen internationalen Flüge. Es gibt so Evakuierungsflüge, damit käme ich raus, aber in der Tat, ja, ich käme nicht mehr rein. Und deswegen ist das gerade so ein bisschen klaustrophobisch hier.
Ja. Wie ist denn das Corona-Regime derzeit in Indien? Wir haben gerade gehört, an dritter Stelle nach den USA und Brasilien, was die Infektionsraten angeht.
Aber was natürlich in dem Fall jetzt prozentual nicht so ist, sondern das sind die absoluten Zahlen. Das finde ich, das muss man ganz oft mitbedenken. Weil Sie haben es eben auch schon ganz am Anfang gesagt, Indien ist nicht einfach nur ein Land. Indien ist ein Subkontinent. Hier leben 1,3 Milliarden Menschen. Das ist so viel, dass wir an Platz Nummer 3 wirklich nur mit den Zahlen stehen, aber nicht prozentual. Dennoch sind wir noch gerade in der Phase der Superlative. Also wir haben immer wieder, dass es heißt, die neuen 24 Stunden, 40 Stunden, wieder ein Rekordhoch. Und wenn ich den Graphen sehe, den habe ich hier gerade noch vor Augen, das geht steil nach oben immer noch.
Und was ist das Corona-Regime? Was dürfen Sie nicht?
Ich darf fast wieder alles. Ich darf jetzt noch nicht in ein Fitnessstudio. Ich darf noch nicht in Kinos. Die haben noch nicht wieder geöffnet. Ich kann, und das finde ich eigentlich am allerschlimmsten, ganz wenig reisen auch nur. Das liegt aber eher daran, dass ich dann da in irgendwelche Quarantänestationen müsste, um einen Corona-Test zu machen. Oder in einige Bundesstaaten komme ich gar nicht rein. Ich darf... es gibt in einigen noch eine Ausgangssperre, da wo es gerade ziemlich nach oben schnellt. Das schwelt überall so in Indien gerade, dass wir überall wie so kleine Hotspots haben. In der Theorie dürfte ich in Neu-Delhi relativ viel wieder, aber dadurch, dass die Zahlen so ansteigen, ist man doch sehr vorsichtig.
Wie war das denn am Anfang? Wir haben noch die Bilder im Kopf von Polizei auf den Straßen, die die Ausgangssperre überwacht haben. Das konnte ja nicht lange gut gehen in einem Land mit Millionen von Tagelöhnern.
Nee, das war aber auch schon, glaube ich, mit einer der härtesten Ausgangssperren auf der ganzen Welt. Das waren mehr als 9 Wochen, wo es uns immer eingetrichtert wurde, die Türschwelle ist dein Feind. Das konnte ich natürlich einigermaßen gut verkraften, weil ich hier in einer eigenen Wohnung lebe mit meinem eigenen Badezimmer und relativ viel Platz habe. Und Sie sagen es, die Wanderarbeiter, die oft entweder mit ihrer Familie dann in einem Zimmer nur wohnen, wo 10, 12 Leute leben, oft wohnen die Wanderarbeiter aber auch zusammen, sind dann mit 6, 8, 10 Leuten in einem Zimmer. Und die teilen sich manchmal in den Slums in Indien, sind Tausende, die eine Toilette haben. Weil die alle kein eigenes Badezimmer haben. Also für die war das ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, die Türschwelle nicht zu übertreten.
Also die können gar nicht Abstandsregeln einhalten. Maskenpflichten?
Ja, absolut. Also ich habe lange niemanden mehr lachen sehen hier in
weil Sie gar keine Gesichter sehen.
Seit Monaten. Ich sehe keine Gesichter mehr. Also ich manchmal, wenn ich dann auf Social Media Fotos poste, dann fragen mich ganz viele, du sitzt auf einem Roller, warum trägst du denn eine Maske? Maske ist überall. Wir tragen sogar hier im Studio, wenn wir untereinander hier sind, haben wir immer noch A-Teams und B-Teams. Und wenn wir dann miteinander reden, tragen wir Maske. Ja, Maske ist überall.
Es gibt indische Hilfsorganisationen wie Reality Gives, die sich auf die Arbeit in den Slums spezialisiert haben und versuchen, den Kindern dort Schulbildung zu verschaffen. Konnten die denn in den Corona-Zeiten oder können die weiterarbeiten jetzt?
Es gibt also in der Ausgangssperre nicht, da konnte keiner raus. Es gibt dann so ein paar essentielle Berufe, die es gab, aber da zählte das leider nicht mit dazu. Aber das hat jetzt wieder angefangen, weil die Schulen haben immer noch nicht wieder angefangen. Die diskutieren im Moment darüber, ob die Ende August anfangen sollen. Und genau diese Kinder werden natürlich völlig abgehängt, weil alle reden jetzt davon, wir machen Online-Unterricht und dann haben
Muss man einen Computer haben, ihre Smartphones, einen Computer.
Und die sagen dann maximal, hat der Vater vielleicht mit Glück, wenn überhaupt, ein Smartphone und damit ist er dann aber auch unterwegs. Und die Kinder gucken in die Röhre. Und dann gibt es aber tatsächlich viele, entweder sehr engagierte junge Lehrerinnen und Lehrer, die das machen in den Slums oder eben über die Hilfsorganisationen, die sich dann um die Kinder kümmern. Mit Sicherheit nicht um alle, aber es werden auf jeden Fall einige wieder unterrichtet.
Nun haben wir ganz am Anfang der Sendung eben ein Stückchen von Ihnen eingespielt. Da haben Sie eine ganz andere Corona-Entwicklung noch zum Beitrag gemacht. Da sprechen Sie von einer besseren Luftqualität, man könne durchatmen in Neu-Delhi und Sie hören sogar die Vögel zwitschern. Hat die Umwelt einmal durchatmen können?
Definitiv, auf jeden Fall. Also nicht nur das, sondern auch der Fluss hier in Neu-Delhi. Normalerweise, gerade so zu der Jahreszeit, da hat der Monsun noch nicht angefangen, ist das eher so eine schlammige Pfütze mit Methanolblasen obendrauf, alles voller Plastik. Es ist extrem dreckig und stinkt bestialisch. Auch der hat sich erstmal in der Zeit wieder erholt. Und das mit den Vögeln war wirklich, ich glaube, das ist nochmal so extrem aufgefallen, weil es einfach keinen Verkehr gab. Und der Verkehr in Neu-Delhi ist nicht nur dicht und groß und viel, sondern es wird ja ständig gehupt. Das ist ja so eine Kommunikation auf der Straße. Das ist ein Dauergrundrauschen. Und das ist komplett weggefallen. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin ja in, wie in einem Vogelkäfig im wahrsten Sinne des Wortes. Nur diesmal war es dann umgekehrt. Die Vögel, die durften fliegen und wir mussten drin sitzen.
Silke Dietrich in Neu-Delhi, wir reden gleich weiter, machen jetzt einen kurzen Break. Wir zitieren heute aus Amartya Sens vor 10 Jahren erschienenem Buch »Die Idee der Gerechtigkeit«. Der indische Nobelpreisträger Amartya Sen ist Philosoph und Ökonom. Er versucht, das beides zusammenzubringen, der Ökonomie ein Gerüst aus Werten zu verpassen, die Wirtschaft wieder den Menschen dienlich zu machen. Er hat den Index der menschlichen Entwicklung entworfen, der heute die Messlatte des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen ist. In diesem Jahr erhält er jetzt auch noch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Wir zitieren aus seinem Buch »Die Idee der Gerechtigkeit«.
Philosophie kann in vielfältigen Bereichen, die nichts mit den Ungleichheiten und Unfreiheiten von Menschen zu tun haben, außergewöhnliche, wichtige Arbeit leisten. So ist es und so soll es auch sein. Und die Erweiterung und Konsolidierung unseres Horizonts überall da, wo menschliche Neugier sich regt, ist ein Grund zur Freude. Die Philosophie kann jedoch auch beitragen zu mehr Disziplin und größerer Spannweite der Reflexionen über Werte und Prioritäten, sowie über die Benachteiligungen, Unterjochungen und Demütigungen, unter denen Menschen überall auf der Welt leiden. Der verbindende, Gemeinsamkeiten schaffende Einsatz für Theorien der Gerechtigkeit besteht darin, dass man diese Probleme ernst nimmt und bedenkt, was der Gebrauch der praktischen Vernunft für Gerechtigkeit und gegen Unrecht in der Welt erreichen kann. Den Hunger auf Wissen über die Welt mögen viele Menschen teilen. Aber auch Fragen über das Gute, das Rechte und das Gerechte treiben uns um, erkennbar oder verdeckt. Unterschiedliche Theorien der Gerechtigkeit mögen miteinander um die richtige Antwort auf diese Besorgnis konkurrieren. Aber eine wichtige Eigenschaft eint sie. Sie streben nach dem gleichen Ziel. Vor vielen Jahren hat Thomas Nagel in einem mit Recht berühmt gewordenen Aufsatz »Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?« einige Grundgedanken zum Leib-Seele-Problem entwickelt. Das Bemühen um eine Theorie der Gerechtigkeit hat etwas mit einer vergleichbaren Frage zu tun. Wie ist es, ein Mensch zu sein?
Ausschnitt aus dem Buch »Die Idee der Gerechtigkeit« vom indischen Nobelpreisträger Amartya Sen. Der Tag auf Weltreise heute in Indien. Wir gehen jetzt mit Silke Dietrich in den indischen Bundesstaat Maharashtra. Das ist die Region im Mittleren Westen am Arabischen Meer, deren Hauptstadt Mumbai ist, ungefähr ein Siebel kleiner als Deutschland, dafür aber von 30 Millionen mehr Menschen bewohnt. Eines der wichtigen landwirtschaftlichen Produkte der Region ist Zuckerrohr, das ein halbes Jahr lang geerntet werden kann von Tagelöhnern und Tagelöhnerinnen, die nur dann Geld bekommen, wenn sie auch arbeiten, was für die Frauen fatale Folgen hat. Das Zuckerrohrgebiet ist bekannt geworden als die Region der unfruchtbaren Frauen.
Mit einem großen Messer schlägt Usha Bhimkaran auf dicke Stämme ein. Die Zuckerrohrpflanzen sind fast doppelt so groß wie sie selbst. Die Arbeit auf dem Feld ist hart. Die Ernte ist 6 Monate im Jahr möglich, Daher arbeiten die Zuckerrohrschneider in dieser Zeit fast rund um die Uhr. Die Frauen allerdings setzen einige Tage im Monat aus, erzählt Usha Bimkaran.
Wenn wir unsere Periode haben, gehen wir nicht aufs Feld. Dann sitzen wir zu Hause und der Chef zahlt uns für diese Tage dann auch kein Geld aus.
Die Frauen setzen ihre Arbeit während der Monatsblutung nicht nur aus, weil sie Schmerzen haben, sondern auch, weil die hygienischen Bedingungen miserabel sind. Es gibt keine Toiletten in der Nähe der Felder. Waschen können sie sich dort nur mit Wasser aus matschigen Pfützen. Die Frauen auf dem Feld leiden daher oft an Infektionskrankheiten. Ein Grund, warum Usha Bimkaran vor mehr als 8 Jahren zum Arzt gegangen ist. Der hat ihr dringend empfohlen, ihre Gebärmutter entfernen zu lassen, obwohl sie zu dem Zeitpunkt gerade einmal Mitte 20 war.
Der Arzt hat gesagt, ich würde danach weniger Schmerzen haben. Aber heute habe ich mehr Schmerzen als zuvor. Nicht im Unterleib, aber in den Armen und Beinen, am Rücken.
Dies seien typische Symptome, die nach der Entfernung der Gebärmutter auftreten können, sagt der Leiter des örtlichen Gesundheitsamtes, Dr. Ashok Thorat. Denn die Frauen würden dann schon in jungen Jahren in ihre Wechseljahre kommen.
Die Patientinnen können Knochenschwund bekommen. Auch psychologische Folgen kann das haben. Sie können unter Depressionen oder Angstzuständen leiden.
Und dennoch seien diese Gebärmutteroperationen bei mehr als 80.000 Frauen im Landkreis Bied durchgeführt worden. Das sagt die Frauenrechtlerin Manisha Tokle. Sie saß mit in einer Untersuchungskommission. Das Gesundheitsamt habe diese hohe Zahl im letzten Jahr auch öffentlich zugegeben. Dann sei der Bericht auf einmal in der Schublade verschwunden.
Die lokalen Behörden haben alle Informationen. Sie haben sich ziemlich erschrocken, als sie gemerkt haben, was für Wellen die Geschichte geschlagen hat. Und jetzt wollen sie es vertuschen. Auf einmal haben sie nur noch von 13.000 Fällen gesprochen. Und jetzt sollen es sogar nur noch 1.300 sein.
In 7 Dörfern hätten fast die Hälfte der Frauen keine Gebärmutter mehr, sagt Manisha Tokle. Die meisten von ihnen arbeiten als Erntehelferinnen auf den Zuckerrohrfeldern, sind sehr arm und können kaum lesen oder schreiben. Tokle hält es für eine klare Ausbeutung, was diesen Frauen angetan wurde.
Es gibt einen indirekten Druck von Seiten der Arbeitgeber, weil die wollen ja, dass ihre Arbeiterinnen voll einsatzfähig sind. Die Arbeitgeber leihen den Frauen auch das Geld für den Eingriff. Und dann sind da noch die Ärzte in den Privatkliniken. Die verdienen auch an jeder Operation entsprechend viel Geld.
Das streitet Ashok Thorat, der Leiter vom Gesundheitsamt, vehement ab. Die Zahl der Entnahme der Gebärmütter sei nur ein wenig höher als sonst in Indien, was auf die schlechten hygienischen Verhältnisse zurückzuführen sei, unter denen die Arbeiterinnen zu leiden hätten. Daher würde es öfter zu schwerwiegenden Infektionen kommen.
Also, keine der Frauen hat sich bei uns beschwert, weder bei unserem Untersuchungsausschuss noch bei mir persönlich oder bei einem anderen Offiziellen. Solange sich niemand beschwert, können wir nichts mehr in diese Richtung untersuchen.
Die Zuckerrohrindustrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in seinem Bundesstaat Maharashtra. 250 Millionen Euro nimmt der Staat jedes Jahr von den Zuckerproduzenten ein. Das Interesse der Behörden, ausgerechnet hier Missstände aufzuklären, ist also ziemlich gering. Außerdem trauen sich die Frauen kaum, gegen ihre eigenen Bosse auszusagen, die für sie mit den Zuckerrohrfabriken jedes Jahr aufs neue Arbeitsverträge aushandeln, aus Angst, ihren Job verlieren zu können.
Silke Dietrich, es geht in der Geschichte, die Sie uns da eben erzählt haben, mindestens um zweierlei. Zum einen um die Situation der Frauen in Indien, zum anderen um die Arbeitssituation, das Leben der Tagelöhner. Fangen wir mit der Situation der Frauen an. Wir kennen alle die Berichte von Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, auch im öffentlichen Raum, in Bussen. Was ich immer nicht so ganz verstehe dabei, ist, wie es dazu kommt. Weshalb sind Frauen so sehr gefährdet in Indien? Was ist der gesellschaftliche Hintergrund? Weshalb rotten sich Männer zusammen, um zu vergewaltigen zum Beispiel?
Ich weiß noch nicht mal, ob das immer der Plan ist. Dass die ist es, wenn man hier auch durch die Straßen in Delhi geht, sieht man sowieso immer zusammengerottete Männer. Das ist ein sehr männlich dominiertes Bild auf den Straßen von Neu-Delhi und
also
auch in den
Dörfern.
Also
denen gehört der öffentliche Raum sozusagen.
Absolut, absolut, ja. Und die Frauen sind eigentlich oft dann noch traditionell eigentlich dafür da, dass sie in den Häusern sind, dass sie kochen und den Haushalt machen. Es fängt eigentlich schon mit den Mädchen an und es gibt ja auch unglaublich viele weibliche Föten, die abgetrieben werden. Das liegt daran, dass das ein bisschen eine Bürde ist für viele noch, wenn man ein Mädchen oder eine Tochter bekommt, weil im Prinzip gibt man die nachher ab. Das heißt also, die wird irgendwann nicht mehr zur eigenen Familie gehören, weil die in die Familie der Schwiegereltern zieht. Dann war es sehr, sehr lange so, die Tradition, das ist gesetzlich schon seit Jahrzehnten verboten, aber es wird immer noch gemacht, dass die Familie der Tochter dann die Hochzeit bezahlen muss, dass es eine riesen Mitgift gibt. Von daher ist das für viele noch eher so kein gutes Zeichen, wenn man eine Tochter hat. Und so steigert sich das dann eigentlich das ganze Leben durch. Es gibt unheimlich viele Witwen, die dann aus dem Hause geworfen werden, weil sobald der Ehemann nicht mehr da ist, sind die auch nichts mehr wert.
Also, dass der Alltag in manchen Ländern mit mehr Gewalt, auch mit körperlicher Gewalt einhergeht als hier bei uns, das wissen wir, das kann man erfahren, wenn man reist oder im Ausland lebt oder gelebt hat. Aber weshalb ist die Gewalt in Indien dermaßen sexualisiert oder ist das nur, weil wir diese Berichte so sehr herausheben?
Ja, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich glaube noch nicht mal, dass das nur jetzt so in Indien ist, sondern dass das, glaube ich, weltweit in der Tat so ist. Das hat hier sehr viel was mit Macht und Dominanz zu tun. Früher war es sehr häufig so, gerade auf den Dörfern, dass dann gerade die Armen, diese sogenannten Unberührbaren, wie man sie damals nannte, die Männer haben die sich einfach genommen, weil sie dachten, sie hätten das Recht dazu und die dann eher wie so Tiere quasi behandelt. Es ist für mich aus meiner Sicht eher so dieses Macht-Dominanz-Verhältnis, was dann auch noch dann eben mit Aggressivität gepaart ist.
Wie ist es denn für Sie persönlich? Wie bewegen Sie sich in Delhi zum Beispiel?
Ich habe aufgehört, abends, nachts alleine auf der Straße zu laufen. Ich benutze schon dann mal ein Uber oder Taxis. Ich muss dazu sagen, dass ich als weiße Frau absolut nochmal auch anders bin, als wenn ich jetzt hier eine Frau aus der unteren Kaste wäre, weil die sagen sofort immer, wenn die mich ansprechen, bin ich immer Madame G. Also Madame, das heißt suggeriert, ich bin von einer höheren Kaste, ich habe einen höheren Status quasi und da haben sehr viele erstmal generell Respekt vor. Deswegen ist es für mich gefühlt, wir wissen natürlich auch von Touristinnen, die hier vergewaltigt wurden, aber ich bin bisher noch in keine brenzlige Situation gekommen.
Und ich entnehme jetzt Ihrer Rede, die Kastengesellschaft ist zwar abgeschafft, aber sie lebt weiter.
Absolut, ja. Also das ist egal, wer das versucht in Indien zu negieren, wenn ich mit meinen Kollegen darüber spreche, die wissen sofort anhand des Nachnamens, aus welcher Kaste die kommen. In Nordindien ist das immer noch wahnsinnig wichtig. Wenn die Heiratsanzeigen aufgeben, dann weiß man sofort, in welcher Kaste. Das schreiben sehr viele auch mit dazu. Man kann auch unmöglich unterkastig heiraten. Das wäre immer eine riesige Debatte. Das ist ein Grund, warum viele Liebespaare auch von zu Hause weglaufen, weil die sich eben ineinander verliebt haben und nicht aus einer Kaste kommen. Das ist ein bisschen in Auflösung in den großen Städten, aber allgemein spielt das immer noch eine enorme Rolle.
Wie steht es denn um die Gegenwehr, was die Frauen angeht? Es gibt tatkräftige Frauen in Indien, die auch international bekannt sind. Vandana Shiva oder die Frauenrechtlerin Sampatpal Devi, die eine Selbsthilfegruppe, die Gulabi Gang, gegründet hat. Es gibt doch diese Gegenwehr, oder?
Auf jeden Fall. Und ich finde, das zeigt sich noch nicht mal nur jetzt in diesen starken Frauen, die dann irgendwelche Organisationen anführen, sondern ich spreche unheimlich gerne hier mit jungen Studentinnen, die dann in den Hostel zusammenleben. Und da sitzen dann 20-Jährige mit einem riesigen Selbstbewusstsein und die, bei denen sich, glaube ich, auch schon in der Tat was verändert hat. Für die ist es wahnsinnig wichtig, zum Beispiel erstmal ihre Ausbildung zu machen. Das passiert mir auch manchmal, wenn ich mit jungen Frauen auf dem Dorf rede. Das wäre früher undenkbar gewesen, weil auch da wieder eigentlich das Gefühl war, junge Mädchen, in die muss man kein Geld investieren, weil die gehen ja weg aus meiner Familie und die müssen ja sowieso eigentlich nur putzen und kochen können. Von daher ist schon, finde ich, gerade die junge Frauen sind hier auf jeden Fall auf dem Vorsprung, auch wenn wir immer noch diese schrecklichen Vergewaltigungen hier sehen.
Es gibt also Hoffnung. Der zweite Punkt, den Ihr Bericht über die Region der unfruchtbaren Frauen gesetzt hat, ist die Frage nach der Arbeitssituation. Was ist das für eine Form des Kapitalismus, in der es Millionen von Tagelöhnern gibt, die nicht krank werden dürfen? Ist das normal in Indien? Ist das überall so? Das ist ein so ein Raubtierkapitalismus gibt?
Ja, es ist ehrlich gesagt, es ist definitiv normal, weil dieser Sektor, wo Menschen weder Arbeitslosenversicherung noch Sozialversicherung noch irgendwelche anderen Absicherungen haben, der informelle Sektor nennt man das hier, der liegt bei 90%. Hm. Also es ist der absolute Standard, dass Menschen keinerlei Absicherung vom Staat haben und gerade bei den Tagelöhnern und den Wanderarbeitern ist es natürlich nochmal sehr extrem, weil die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes immer nur von dem Leben, von der Hand in den Mund quasi. Und das war jetzt gerade zu Corona-Zeiten ebenso schlimm, weil die Hand oft leer geblieben ist.
Die Frauen, die sich jetzt, von denen Sie berichtet haben, die sich von ihrem Arbeitgeber Geld leihen, um sich die Gebärmutter herausoperieren zu lassen, damit sie weiter für ihn arbeiten können und keine Periode mehr bekommen, das ist doch eine Form von Lohnsklaverei. Das ist Frühkapitalismus sozusagen.
Definitiv, auf jeden Fall. Das ist natürlich eine extreme Form. Das ist jetzt nicht überall so der Fall in Indien. Wir hatten das letztes Jahr entdeckt und sind dann mit mehreren Kollegen dahin gefahren, um das Thema zu recherchieren. Aber das taucht definitiv immer wieder irgendwo auf. Wir haben das in der Textilbranche sehr extrem, auf dem Land, bei Feldarbeiterinnen. Da finde ich auch, ist das noch dieses sehr alt her, also einerseits vielleicht dieser Turbokapitalismus, auf der anderen Seite aber noch diese ganz althergebrachten hierarchischen Strukturen, die es hier in dem Land noch gibt.
Aber Indien ist auch, man sagt, die Apotheke der Welt, also mit wahnsinnig vielen Pharmafabriken, mit Medikamenten und auch Medizinprodukten, anderen Medizinprodukten. Da ist auch Hightech dabei. Indien ist die IT-Reserve der Industrie weltweit sozusagen. Also unheimlich viele Programmierer kommen aus Indien. Da muss es doch andere Arbeitsverhältnisse auch geben.
Auf jeden Fall, die gibt es auch. Das sind die 10% dann in der Tat. Das ist dann ja, natürlich sieht das groß aus und es ist auch groß und es ist auch sehr produktiv, aber das haben wir vor allen Dingen in den großen Städten, dann im Süden, in Bangalore, in Mumbai, in Neu-Delhi, da gibt es dann diese Hubs und das wird auch mehr und das wird auch größer. Aber auch diese vielen jungen Menschen, ich habe im Bekanntenkreis Töchter von Kollegen, die haben jetzt in Corona alle ihren Job verloren und zwar durch die Bank weg. Und das sind hochgebildete Frauen, die ihren Masterabschluss gemacht haben und da wurde nicht lange gefackelt. Sobald eine Woche Ausgangssperre war, ist schon die Hälfte der Leute gekündigt worden und nach 3 Monaten die andere Hälfte. Also da ist wenig Absicherung. Sicherheit kennt in Indien kaum jemand.
Der Tag auf Weltreise heute mit Silke Dittrich in Indien. Weiter geht es mit einem Zitat aus Amartya Sens Buch »Die Idee der Gerechtigkeit«.
Mir geht es um die Gefühle, Bedürfnisse und mentalen Fähigkeiten, die wir als Menschen teilen. Wenn ich die These aufstelle, dass unser Streben nach einer Theorie der Gerechtigkeit etwas mit unserer Menschennatur zu tun hat, behaupte ich damit keineswegs, dass Meinungsverschiedenheiten über Theorien der Gerechtigkeit überzeugend zu schlichten wären, indem man sich auf Eigenschaften der menschlichen Natur besinnt. Vielmehr möchte ich hervorheben, dass eine Reihe verschiedener Theorien einige gemeinsame Annahmen darüber machen, wie es ist, ein menschliches Wesen zu sein. Wir hätten Geschöpfe sein können, die unfähig zu Mitgefühl sind, vom Schmerz und der Demütigung anderer nicht angerührt, gleichgültig gegenüber Freiheit und, nicht weniger signifikant, nicht fähig zu denken, zu argumentieren, verschiedener oder einer Meinung zu sein. Dass wir alle diese Eigenschaften in hohem Maße besitzen, verhilft uns kaum zur Entscheidung für eine bestimmte Theorie der Gerechtigkeit, deutet aber darauf hin, dass das allgemeine Streben nach Gerechtigkeit in der menschlichen Gesellschaft nur schwer auszurotten ist, auch wenn verschiedene Wege zum Ziel führen. Ich habe mich in hohem Maße auf die eben erwähnten menschlichen Fähigkeiten berufen, zum Beispiel darauf, dass wir mitfühlen und vernünftig denken können, um meine These zu entwickeln. Und auch andere haben sich für ihre Theorien der Gerechtigkeit dieser Mittel bedient.
Amartya Sen, Fortsetzung folgt, der diesjährige Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels. Der Tag auf Weltreise heute in Indien. Yoga und Goa und Taj Mahal, habe ich am Anfang gesagt, das ist auch Indien. Das Indien der Sehnsüchte, das Reiseziel. Fangen wir mit Yoga an und mit dem indischen Alltag.
Morgens um 5 Uhr in einem Park in Neu-Delhi. Rund 150 Menschen versammeln sich hier, um bei Sonnenaufgang Yoga zu machen. Sie machen das jeden Morgen, 7-mal die Woche, bei Wind und Wetter. Junge und Alte, dicke und dünne Menschen, Hausfrauen, Rentner, Studenten und Manager.
Yoga is for me, it is a way of life.
Yoga, das ist für mich eine Lebensweise. Ich finde durch Yoga meinen inneren Frieden, sagt die Lehrerin Rashmi. Es entsteht eine Balance zwischen deinem Körper, deinem Verstand und deiner Seele. Und diese Balance, das ist der innere Frieden.
So obviously you will get inner peace.
Nicht alle Inderen und Inder praktizieren Yoga, aber Yoga ist durchaus ein Bestandteil des Alltags in Indien. Hier haben die großen Gurus schon vor rund 5000 Jahren gelehrt und lehren noch bis heute. Die meisten Lehrer sind in einem Ashram, eine Art Meditationszentrum, das ähnlich wie ein Kloster funktioniert. Auch in der Hauptstadt Neu-Delhi gibt es solche Ashrams im Süden der Stadt, lehrt Ramesh Bishlani. Yoga, sagt er, sei vor allem eine Philosophie und die Suche nach Ausgeglichenheit.
When we bring yoga into daily life,
wenn wir Yoga in unseren Alltag aufnehmen, sagt er, hilft es uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das, was uns im Leben passiert, einzuordnen. Wir können Dinge als Unglück begreifen, aber auch gleichzeitig als eine Chance, um unseren Geist zu formen. Yoga hilft uns dabei, das Leben mit anderen Augen zu sehen.
So this gives us a dispassionate way of looking at everything that happens to us in life.
Eine ganze Stunde lang kann Guru Ramesh über Yoga philosophieren, ohne dabei innezuhalten. Eigentlich ist er Mediziner. Yoga ist für ihn so etwas wie die gesündeste Form, Körper und Geist fit zu halten. Eine Mischung aus ruhigem Hatha-Yoga, Meditation und Atemübungen. Einfach die verschiedenen Yoga-Arten durchzugehen, darum geht es nicht. Es geht darum, sagt er, alles, was wir tagsüber machen, zu verinnerlichen, ganz bewusst.
How can you spiritualize them? That is what is important.
Ganzheitliches Yoga nennt er das. Vielmehr also als etwa ein reines Workout in einem Fitnessstudio, wie es oft im Westen der Fall ist. Aber auch diese Form habe ihre Berechtigung, sagt Guru Ramesh. Das sind Antworten auf das, was wir modernen Menschen möchten, sagt er. Wir wollen uns ganz schnell entspannen, aber gleichzeitig ganz schnell fit werden. Wir sind ungeduldig und streben nach schnellen, kraftvollen Übungen. Traditionell ist das sicher nicht. Eher eine Art Zugeständnis an den modernen Lebensstil.
It's a concession, you can say, to the modern mind.
Unterstützung bekommen die Gurus und Yogis in Indien nun auch von der Politik. Der indische Premierminister Narendra Modi praktiziert selbst Yoga und hat ein eigenes Ministerium dafür geschaffen. Mit Videobotschaften will er versuchen, dass noch mehr Menschen in Indien Yoga praktizieren.
Yoga gives peace of mind.
Wer mit sich selbst im Reinen ist, ist es auch mit anderen Menschen. Und solche Nationen erschaffen eine harmonische Welt.
Such nations build harmonious world.
Auf Modis Initiative hin haben die Vereinten Nationen einen Welt-Yoga-Tag ins Leben gerufen. Der indische Premierminister will Yoga zu einem Exportschlager machen. Aber auch im eigenen Land wird der Welt-Yoga-Tag mit vielen Events perfekt inszeniert. Soldaten knien auf einem Flugzeugträger, Arbeiter dehnen sich dicht gedrängt in Maschinenräumen, Bollywood-Stars posten waghalsige Yoga-Stunts. In den letzten Jahren haben einige Gurus hier landesweit Drogerien eröffnet, in denen sie Lebensmittel oder Vitaminpräparate verkaufen. So ist Yoga mittlerweile heute auch zu einem Lifestyle in Indien geworden, der milliardenschwer ist.
Yoga als Exportschlager und als Lebensphilosophie, aber auch anziehend. Yoga lockt Wellness-Touristen ins Land. Wir haben schon versucht klarzumachen, dass es sich um einen äußerst vielfältigen Subkontinent handelt mit einem blühenden Raubtierkapitalismus und Pharma- und IT- und Klamottenindustrie. Wie wichtig ist eigentlich der Tourismus, Frau Dittrich, in Indien, für Indien?
Sehr wichtig. Es gibt ja so viel unterschiedlichen Tourismus auf dem Subkontinenten. Goa ist mit dabei, ein schöner Strandtourismus in Kerala, wo man dann aber auch tolle Teeplantagen sich noch angucken kann. Dann liegt Indien am Himalaya. Man kann also fantastische Bergtouren machen. Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element, was gerade im Moment komplett flach liegt.
Ja, Und was heißt das dann für zum Beispiel, also Goa haben wir jetzt schon zweimal erwähnt, das ist das kleinste Bundesland, aber irgendwie so ein Sehnsuchtsort für viele Touristen, zumindest aus dem Westen. Portugiesisch war es ja.
Ja.
Vielleicht auch, weil es der wohlhabendste Bundesstaat Indiens ist, ist kaum größer als das Saarland. Warum Goa ausgerechnet?
Ich glaube, dass gerade, dass die westlichen Touristen das auch nochmal so lieben. Man kann wirklich sehr viel mehr andocken. Sie haben es gerade gesagt, die Portugiesen waren da. Das heißt, es sind sehr viele kleine Kirchen da. Es sind unglaublich niedliche Kolonialbauten. Die Kultur ist dann natürlich sehr christlich geprägt da.
Genau, es gibt Goa-Katholiken, ja.
Genau, genau. Wenn man ankommt das erste Mal in Indien und direkt in Neu-Delhi landet, da muss man viel verdauen, weil man vieles einfach nicht versteht, weil alles sehr voll ist, weil der Hinduismus auch sehr gewöhnungsbedürftig ist, dass man die ganzen Tempel und Glocken und in Goa, klar, ist dann sehr viel Fisch, was man dann auch noch isst, das ist die Lebensweise, das Essen auch relativ ähnlich. Ich glaube, dass das sehr vereinfacht und weil es natürlich eine wunderschöne Küste ist.
Und was wir eben gehört haben von dem Premierminister Modi, dass er sagt, Yoga macht die Welt harmonischer und Indien würde dann eben als Yoga-Staat die Welt harmonischer machen. Das ist ja nun mehr als gelogen, oder? Gerade aus seinem Mund.
Ja, weil er das gerne so sehen würde. Also der mag das natürlich überhaupt nicht, auch wenn wir ausländischen Journalisten...
Aber ist er nicht ein Hindi-Nationalist?
Ja, das ist er, aber die Hindus, also er praktiziert auch selber Yoga täglich. Mhm. Und das zeigt er auch sehr gerne. Sind auch schon Videos entstanden mit Übungen, die man machen könnte. Das ist für die Hindus, glaube ich, hier kein großer Widerspruch, dass man auf der einen Seite meditiert und auf der anderen Seite, das würde er ja so auch niemals zugeben, dass es dann hier die Muslime zum Teil unterdrückt werden, dass es hier Riots gibt und die Hindu-Nationalisten definitiv auch die Muslime angreifen. Für ihn ist er, der möchte dieses Bild nicht nach außen tragen. Nach außen soll genau Indien dafür stehen, dass es ein friedfertiges Land ist, dass es die größte Demokratie der Welt ist, gerade wenn man sich jetzt Asien, Südasien anschaut, der Gegenspieler China, da möchte sich Indien natürlich auch als sehr positiv positionieren und deswegen war der auch so glücklich. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass in der UN mit einer solchen Mehrheit ein solcher Tag beschlossen wurde, da gab es keine Gegenstimme.
Weil wir es gerade von Goa hatten und den Christen, dieser kleinen christlichen Minderheit, die es dort gibt, den Katholiken, haben die ähnliche Probleme wie die Muslime in Indien?
Nicht ganz so stark, aber sie haben sie auch. Es sind natürlich sehr, sehr viele Christen, muss man hier auch sagen, die sehr stark missionieren. Vor allen Dingen im Süden, im Nordosten des Landes. Und das passt den Hindu-Nationalisten dann natürlich auch nicht. Es ist schon so, dass unter Narendra Modi der Hinduismus sehr viel weiter, noch stärker in den Fokus gerückt ist und dass sie sehr deutlich machen wollen, dass Indien ein Land von Hindus ist. Es ist ja auch umringt von vielen Ländern, wo dann eher Muslime leben, ist, ob es Bangladesch ist oder Pakistan. Und in dem Moment, ja, es ist sehr viel stärker geworden. Und deswegen haben die Christen hier auch keine besonders große Lobby. Sie sind aber auch unglaublich wenig. Ich glaube, noch nicht mal 2% der Bevölkerung in Indien sind auch Christen.
Und merkt man diese Unruhe im Untergrund als Tourist, wenn man durch Indien reist? Also ich meine, Sie reisen ja nicht als Tourist, Sie wissen das
ja,
alles.
Ja,
Sie haben
ich reise
einen
natürlich
anderen Background,
gerne auch an die Hotspots. Ne? Ja, also ich glaube kaum, man würde es wahrscheinlich merken in Kaschmir, das ist eigentlich auch ein beliebtes touristisches Gebiet und das ist aber ja der Ort, in dem viele Muslime leben, aber auch weltweit einer der Orte, wo es das meiste Militär gibt. Da stehen einfach
zwei
an jeder...
Atommächte gegenüberstehen.
Richtig, richtig. Und da stehen einfach an jeder Ecke Soldaten und das ist hoch militarisiert. Da würde man das schon merken. Ich glaube ansonsten, ich habe auch noch nie ein Problem damit gehabt, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich Christin bin. Also das ist nicht im normalen Umgang und im Alltag und wenn man hier reist, ist das eigentlich kein Problem.
Und kann man jetzt, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie können auch in manche Bundesstaaten gar nicht reisen. Tourismus liegt total am Boden oder kann man wieder nach Goa fahren zum Beispiel?
Ich könnte, Sie nicht. Sie kommen ja nicht rein. Es gibt ja immer noch keinen internationalen Flugverkehr. Und deswegen dürfte ich jetzt theoretisch nach Goa. Ich bräuchte aber einen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Und so ist das hier jetzt mittlerweile in vielen Bundesstaaten. Es gibt nationale Flüge mittlerweile wieder, aber das ist noch sehr, sehr wenig. Also ich sehe es vor allen Dingen immer noch am Himmel, der leuchtet noch sehr blau und es sind wenige Flugzeuge zu sehen. Da ist eigentlich noch nicht viel vorangekommen, vor allen Dingen, weil dann auf einmal die Nachrichten sich auch wieder überhäufen und dann heißt es, oh, in Goa gibt's jetzt doch wieder mehr Corona-Fälle und dann ist auf einmal wieder eine Ausgangssperre. Es gibt ganz seltsame Ausgangssperren. Manchmal gibt's die nur am Sonntag Ausgangssperre. Manchmal andere Bundesstaaten haben die von Freitag bis Montag Ausgangssperre. Manche sagen mal eine Woche und die anderen mal zwei Wochen. Das ist ein bisschen schwierig hier nachzuvollziehen manchmal.
Das mit Freitag bis Montag, das kann ich nachvollziehen als Frankfurter. Wir hatten ja da Unruhen auf dem Opernplatz. Also das hatten sowas Ähnliches haben wir ja hier manchmal auch, zumindest auf einzelnen Plätzen. Wenn jetzt der Tourismus weiter da niederliegt, Sie haben eben schon gesagt, selbst in der IT-Branche haben die Leute sofort ihren Job verloren. Hm. Das gilt ja dann auch für den Tourismus, denn da ist ja nichts, oder?
Ja, also ich habe ehrlich gesagt, es gilt für die gesamte indische Wirtschaft. Natürlich kann man sagen, dass das weltweit so ist, aber da, ich habe von vornherein gesagt, mir macht Corona in Indien gar nicht so große Sorgen. Es gibt eine sehr junge Bevölkerung hier und ich glaube schon, dass sie das irgendwie einigermaßen verkraften, sondern die Wirtschaft, das wird hier vielen das Genick brechen und das ist nicht nur in den beiden Branchen, sondern das wird überall so sein. Wir hatten durch diesen starken Lockdown auch, es wurde nichts mehr gebaut, es wurde nichts mehr getan und es ist erst ganz, ganz langsam, dass hier überhaupt wieder was in Kraft tritt. In Delhi zum Beispiel ist es so, dass jeder zweite Laden auf einem Markt, der darf noch nicht aufhaben. Ich habe hier einen Bütchenbesitzer, der sagt, ich mache noch gar nicht auf, obwohl ich dürfte, aber ich setze mich ja täglich dann quasi meinen Kunden aus und die könnten alle potenziell Corona haben und das dauert jetzt schon monatelang an und das wird hier, glaube ich, mal richtig heftig explodieren.
Der Tag auf Weltreise heute mit Silke Dietrich in Indien. Weiter geht es noch einmal mit einem Zitat aus Amartya Sens Buch Die Idee der Gerechtigkeit.
Automatisch werden Differenzen zwischen verschiedenen Theorien nicht verschwinden. Aber es ist beruhigend, dass die Verfechter unterschiedlicher Theorien der Gerechtigkeit nicht nur ein gemeinsames Ziel haben, sondern in ihren jeweiligen Denkansätzen auch auf die gleichen menschlichen Eigenschaften bauen. Weil wir diese elementaren Fähigkeiten besitzen, verstehen, mitfühlen, argumentieren können, sind wir nicht unausweichlich zu einem isolierten Leben ohne Kommunikation und Kollaboration verdammt. Es ist schlimm genug, dass es in der Welt, in der wir leben, so viele Deprivationen gibt, vom Hungerleiden bis zum Leiden unter Tyrannei. Noch schrecklicher wäre es, wenn wir nicht kommunizieren, reagieren und streiten könnten. Als Hobbes von dem hoffnungslosen Zustand sprach, dass das menschliche Leben ekelhaft, tierisch und kurz ist, wies er im selben Satz auch auf das verstörende Unglück hin, dass dieses Leben einsam sei. Die Rettung aus der Einsamkeit mag nicht nur wichtig für die Qualität des menschlichen Lebens sein, sie kann auch erheblich dazu beitragen, dass die anderen Entbehrungen, unter denen Menschen leiden, verstanden und beachtet werden. Hier besteht sicherlich eine elementare Kraft, die komplementär zu dem Engagement für Theorien der Gerechtigkeit ist.
Vor allem zur Praxis. Jeden Monat strömt 1 Million junger Leute neu auf den indischen Arbeitsmarkt. Das habe ich dem Beitrag von Silke Dietrich entnommen, den wir jetzt gleich zu Gehör bringen. Und ebenfalls zu hören ist, dass junge Studienabgänger und andere ausgebildete Fachkräfte aus Indien gerne ihr Glück in Deutschland versuchen würden.
I would like to settle down in Germany. It's my dream.
Ich will in Deutschland leben. Das ist mein Traum, sagt Rohan Sethi und lacht ein wenig verlegen. Er ist 21 Jahre alt und hat seinen Bachelor in Elektrotechnik an einer Universität in Neu-Delhi gemacht. Jetzt lernt Rohan Sethi hier im Goethe-Institut Deutsch, um sich auf seine Arbeit in Frankfurt am Main vorzubereiten. Eine Firma für Maschinenbau hat ihm einen bezahlten Praktikumsplatz angeboten. Obwohl er noch nie in Deutschland war, hat er ein sehr positives Bild von unserem Land.
Very secure. People there are quite happy.
Es ist sehr sicher, die Leute sind sehr glücklich, sagt er. Arbeit hat dort einen hohen Stellenwert. Und ich habe auch gehört, dass Deutschland vor allem junge Leute braucht. Das reizt uns natürlich noch mal mehr, dorthin zu gehen.
That's a good point of attraction for us.
Denn junge Menschen hat Indien mehr als genug. Jeden Monat strömt mindestens 1 Million junge Leute auf den indischen Arbeitsmarkt. Die Konkurrenz ist enorm groß. Aber das sei nicht der einzige Grund, nach Deutschland zu gehen, sagt Isha Malhotra, die auch Deutsch im Goethe-Institut lernt. Die Buchhalterin hofft vor allem darauf, dass sie in Deutschland ein unabhängigeres Leben führen kann.
Like people are always interested in what's going on in someone else's life.
In Indien mischen sich die Leute immer noch sehr in dein Privatleben ein, sagt sie. In Deutschland habe ich mehr Freiheiten. Die Arbeit steht dort im Vordergrund. Die Leute sind auch viel professioneller als hier. Und du hast viele Sicherheiten, was dein Leben angeht, aber auch deine Arbeit. Denn die Gesetze sind sehr arbeitnehmerfreundlich in Deutschland. Isha Malhotra versucht über verschiedene internationale Plattformen im Internet einen Job in Deutschland zu bekommen. Privaten Agenturen in Indien traut sie nicht über den Weg. Die müsste man auch bezahlen, wenn sie keinen Job vermitteln, sagt sie. Das Risiko sei ihr zu hoch. Wenn es eine zentrale Anlaufstelle gäbe, eine Arbeitsstelle in Deutschland zu finden, würde uns das sehr weiterhelfen. Wir erhalten Unterstützung von der deutschen Regierung und von unseren deutschen Freunden, aber so eine offizielle Organisation, das würde uns schon sehr helfen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll den Interessenten aus Indien eigentlich dabei helfen, einfacher eine Arbeitsstelle in Deutschland zu finden. Aber wie das in der Praxis aussehen wird, sei bislang noch nicht klar, sagt der Direktor der Deutsch-Indischen Handelskammer, Bernhard Steinrücke.
Wir befinden uns im Moment noch in der Vorbereitungsphase. Und ob es dann am Ende des Tages eine Institution gibt, die das alles macht, wahrscheinlich eher nicht. Aber es gibt hoffentlich dann eine Koordinierungsstelle. Das hat die Bundeskanzlerin ja auch in Delhi gesagt, es soll so einfach wie möglich sein.
Noch ist das nicht so. Rohan Sethi, der Elektrotechniker, wartet schon seit August auf seine Arbeitserlaubnis, obwohl er schon eine bezahlte Stelle hat. Seitdem würden verschiedene Behörden und Agenturen seinen Antrag, die Zeugnisse und seine Papiere prüfen. Er übt sich in Geduld.
It would be great.
Es wäre einfach großartig, wenn ich bald nach Deutschland gehen könnte.
If I go to Germany.
Noch ist es fraglich, ob mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz solche Wünsche schneller erfüllt werden können.
Jetzt ist das deutsche Fachkräfteeinwanderungsgesetz seit 1. März dieses Jahres in Kraft. Aber ziemlich genau seitdem haben wir auch Corona. Und es geht gerade gar nichts mit legalem Einwandern nach Deutschland. Was ich nicht ganz verstanden habe, Silke Dittrich, weshalb ist ausgerechnet Deutschland ein Sehnsuchtland für auswanderungswillige junge Inder? Sie müssen dafür Deutsch lernen, was übrigens auch im Fachkräfteeinwanderungsgesetz definitiv drinsteht, als Voraussetzung. Englisch sprechen Sie ohnehin, also warum nicht USA oder Großbritannien?
Das machen sie. Das machen sie zur Genüge. Also Deutschland ist noch auf jeden Fall nicht das Top-Nummer-1 Einwanderungs- oder Auswanderungsland. Aber Deutschland hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert hier. Also es hat einen unglaublich guten Ruf, gerade professionell. Das haben wir ja bei den beiden auch nochmal gehört, die diesen Fokus auf diese professionelle Arbeit gelegt haben. In Indien gibt es so einen Spruch, da heißt, wenn ein Handwerker kommt, es ist so eine Art Jugaad, was die machen. Also es ist immer so gerade, dass es funktioniert, aber wahrscheinlich auch nur eine Woche und dann muss er eigentlich wiederkommen. Hauptsache, das Kabel ist jetzt gerade mal wieder so einigermaßen gelötet. Und dann lieben die natürlich diesen hohen Anspruch, die Ingenieursleistung, die in Deutschland ist. Und die Studenten finden es natürlich vor allen Dingen sehr attraktiv, dass man so wenig zahlen muss für die Universitäten in Deutschland.
Ist das Bild nicht vielleicht ein bisschen verklärt? Was wissen die Leute von der deutschen Geschichte, was von der aktuellen Ausländerfeindlichkeit?
Ja, das wissen Sie relativ wenig. Ich kenne irgendwie die Kinder statt Inder-Debatte ist auch nicht so richtig in Indien angekommen, glaube ich. Gerade bei den sehr jungen Leuten, die kennen das natürlich gar nicht mehr. Auf der anderen Seite haben die, also ich meine, das mit der Ausländerfeindlichkeit, das haben die, glaube ich, so gar nicht so auf dem Schirm. Die Inder sehen sich auch gerne in unserer Verwandtschaft zu den Ariern, die wir hier zusammen gemeinsam haben quasi. Das wird immer gerne nochmal betont. Und was einen hier immer wieder schockt ist, dass die, sobald man sagt, dass man aus Deutschland kommt, den Daumen hochhalten und sagen, wow, Deutschland wie Hitler, das ist ja super, fantastisch. Ein gutes Land, ein guter Mann.
Also da gibt es wohl einiges noch aufzuarbeiten für die Leute, die nach Deutschland kommen. Dann.
Ja.
Da müsste das Goethe-Institut vielleicht auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
Ja, in der Tat. Ja.
Vor welchem Hintergrund denken die Menschen denn überhaupt ans Auswandern? Also jetzt mal abgesehen von Corona, das haben Sie ja schon gesagt, das wird noch eine Explosion geben wahrscheinlich. Aber gibt es abgesehen von Corona, gab es nicht vor Corona indische Perspektiven für Sie?
Der Arbeitsmarkt ist, das habe ich ja in dem Beitrag auch nochmal gesagt, das ist wirklich so hart, dieser Konkurrenzkampf hier, weil es so viele junge Leute gibt und die Eltern wirklich, sobald das Kind auf der Welt ist, anfangen zu sparen, weil gute Ausbildung kostet hier. Die sind fast alle dann auf privaten Schulen. Ansonsten, wer auf einer staatlichen Schule war, hat sowieso keine Chance. Das heißt, es geht alles in die Ausbildung. Das ist dann eben auch die Hoffnung, dass die dann eben in den anderen Ländern vielleicht dann eben auch eine gute Schulausbildung, eine gute Universitätsabschluss machen. Das ist, die indischen Kinder und Schülerinnen stehen unter einem wahnsinnigen Druck, weil wenn der eine nicht da ist, stehen 100 andere da, die mindestens genauso gut ausgebildet sind.
Das macht das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das Deutsche, das ja, wie gesagt, seit 1. März in Kraft ist, tatsächlich vielleicht attraktiv, denn man darf ja auch in die Ausbildung einwandern, wenn man da einen Ausbildungsplatz hat.
Ja, ja.
Ist das,
also das haben mir zumindest viele gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Das ist für viele ein großer Traum. Ja.
Nochmal ganz kurz zurück zu dem, was Sie schon angekündigt haben. Es wird einen großen Knall geben, wenn das Land was tut? Aus Corona aufwachen und merken, die Wirtschaft hat sich erledigt sozusagen?
Ja, ich glaube schon. Also es gibt von den Ratingagenturen überhaupt keine guten Nachrichten derzeit. Man weiß gar nicht so richtig, wo man eigentlich gerade anfangen sollte, um das Ganze wieder in Gang zu bringen, weil so vieles brach liegt. Ich kann auch immer noch nicht mit der Metro fahren und es ist, der Premierminister hat jetzt auch angekündigt, dass er 800 Millionen Menschen, das sind also fast 2/3 hier im Land, denen Nahrungsmittel zur Verfügung stellt. Auch da ist ja die Frage, wo kommt eigentlich das ganze Geld dafür her, dass er den Leuten das gibt und dass er davon ausgeht, dass die das auch nötig haben. Jetzt schon 800 Millionen, wenn dann aber die Wirtschaft weiterhin nicht in Gang kommt. Ich mache mir riesig große Sorgen, wirklich. Ich weiß nicht, wo das hier hinführen wird.
Silke Dietrich, vielen Dank. Mit diesen eher schlechten Aussichten enden wir. Der Tag auf Weltreise in Indien waren wir mit Silke Dietrich. Vielen Dank nach Neu-Delhi.
Ich danke Ihnen. Ranu, 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 Ranu.